Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ist es nicht jedes Mal so? Eine Katastrophe ereignet sich, ein Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutsche, dann sind die Nachrichten einen Tag, zwei, vielleicht drei voll davon, je nachdem, wie viele Tote es gibt, und dann hört man nichts mehr. Könnt ihr euch noch an das Erdbeben in Marokko erinnern? Fast zeitgleich ereigneten sich vor einem Jahr zwei große Naturkatastrophen, die massiven Überschwemmungen in Libyen und das stärkste Erdbeben, das je in Marokko gemessen wurde. 2,8 Millionen Menschen waren von dem Beben betroffen, knapp 3.000 starben und 300.000 Menschen wurden obdachlos.
Ich kann nichts machen, ich fühle mich ohnmächtig, ich hasse dieses Leben. Ich wünschte, ich wäre auch gestorben.
Das war Zara, die unsere Korrespondentin Christina Böker kurz nach der Katastrophe in den marokkanischen Bergen vor ihrem zerstörten Haus antraf. Christina hat Zara für uns, den Weltspiegel, jetzt wieder aufgesucht. Nur ein paar Tage nach dem großen Beben in Marokko gab es in Nordafrika gleich die nächste Katastrophe, in Libyen. Dort kam es zu riesigen Überschwemmungen, die zu einem verheerenden Dammbruch führten. Ramin Sina, unser Korrespondent für Libyen, ist ein Jahr danach hingefahren und erzählt uns, wie es den Menschen heute in Darna geht, der Hafenstadt, die es besonders schwer getroffen hat. Und ich werde mit Dr. Henning Beck sprechen, einem Neurowissenschaftler, der uns erklärt, warum wir eigentlich Katastrophen so schnell vergessen. Ich will heute wissen und für euch nachfragen, wie es den Menschen ein Jahr danach geht. Fangen wir mit Marokko an. Christina Böker war dort. Hallo Christina.
Hallo Nathalie.
Christina, du bist unsere Korrespondentin in Madrid. Zu deinem Berichtsgebiet neben Spanien gehört aber auch die Berichterstattung aus Algerien, Tunesien und eben Marokko. In deinem Weltspiegelbeitrag, den du vor einem Jahr für uns in Marokko kurz nach dem Beben gedreht hast, sagst du, von oben sieht man gelb-weiße Punkte. Du meinst damit die Zelte, in denen Zehntausende Unterschlupf gefunden haben, nachdem ihre Häuser nur noch Schutt waren. Wie viele Menschen leben noch jetzt in diesen gelben und weißen Punkten?
Wir haben keine offizielle Zahl dazu gefunden. Ich kann also nur spekulieren. Was ich aber bei unseren Dreharbeiten gesehen habe, ist, dass diese gelben und weißen Punkte an den meisten Orten, an die wir jetzt zurückgekehrt sind, noch da sind. Teils stehen daneben allerdings jetzt auch schon graue Mauern, dort, wo jetzt gebaut wird. Ich versuche jetzt aber doch noch, das zahlenmäßig so ein bisschen einzuordnen. Nach dem Beben wurde geschätzt, dass 300.000 Menschen obdachlos wurden und 60.000 Gebäude zerstört wurden. Im jüngsten Resümee der Kommission für den Wiederaufbau hieß es, 1.000 Familien hätten den Wiederaufbau abgeschlossen. Die Zahlen bestätigen also meinen Eindruck, dass der ganz, ganz große Teil der gelben und weißen Punkte noch da ist. Und das heißt, überall dort leben die Menschen weiter auf engem Raum und unter äußerst schwierigen Bedingungen.
Im Intro haben wir Zara gehört. Sie war ja vor einem Jahr, als die Erde bebte, mit ihrem Sohn in Rabat gewesen. Und als sie zurückkam, stand sie einfach vor dem Nichts. Ihr Vater war unter den Trümmern des Hauses begraben. Und das, was sie anhatte, war im Grunde genommen das Einzige, was sie dann noch als Besitz hatte. Damals hat sie gesagt, sie wäre lieber auch gestorben. Wie geht es ihr heute?
Ja, damals, da wirkte sie auch wirklich sehr, sehr verzweifelt. Sie war wirklich geradezu von der Verzweiflung gezeichnet, als wir sie da getroffen haben. 17 Familienmitglieder hat sie in diesem kleinen Ort Tafgacht verloren. Von 240 Einwohnerinnen überlebte da nur rund die Hälfte. Und Zaras Mann, Abdelrahim, der hat vor einem Jahr kaum mit uns gesprochen. Der war verschüttet gewesen und noch komplett verstört und traumatisiert. Mir persönlich wurde damals auch erst bei der Begegnung mit Zara klar, was den Menschen eigentlich passiert ist. Die hatten von einem Moment auf den anderen nur noch das, was sie gerade anhatten, ja, wie du gerade gesagt hattest. Die hatten nichts mehr.
Das muss man sich mal vorstellen, ne? Man muss sich da mal echt so kurz da reinversetzen, wie das ist, wenn du einfach von einer Minute auf die andere nichts mehr hast, nur noch Dein T-Shirt und deine Hose.
Sie war dann im vergangenen Jahr ganz beglückt, dass sie gerade noch eine Teekanne gefunden hatte, ja, und saß da auf dem blanken Staubsteinboden und hat so Sachen aus den Trümmern zusammengesucht. Im Vergleich dazu wirkten jetzt beide auf mich, sie und ihr Mann, bei all dem, was sie weiter durchmachen, als hätten sie echt Kraft und auch wieder ein bisschen Lebensmut getankt. Worunter sie jetzt allerdings am meisten leiden, ist, dass sie komplett in den Trümmern ihre Existenzgrundlage verloren haben, nämlich ihre Tiere. Die waren auch unter den Trümmern begraben. Und das beklagen ganz viele Menschen da im Atlasgebirge. Die sind zwar jetzt froh und dankbar, dass sie Geld vom Staat bekommen, danken übrigens auch im Interview immer wieder dem König dafür und dass sie bauen können. Aber sie sagen, also Zara insbesondere sagt, das Leben, das sie früher geführt haben mit ihren Tieren, war anders. Sie haben die Kühe gemolken, die Milch verkauft und davon gelebt. Und wenn jetzt das Geld, was sie auch monatlich ein Jahr lang vom Staat bekommen, wegfällt, dann sagt sie, haben wir einfach nichts mehr.
Christina, was fehlt den Menschen am dringendsten?
Ja, den vielen, über die wir ja jetzt auch schon gesprochen haben, fehlt hauptsächlich das Dach über dem Kopf. Das ist wirklich das Wichtigste. Wir konnten uns das bei Zara, die wir gehört haben, ja eben auch anschauen, wie es sich in so einem Zelt lebt. Da regnet es rein, da haben sie Angst vor Skorpionen und Schlangen. Da wird es im Winter empfindlich kalt. Das Zelt, vielleicht um das so ein bisschen zu beschreiben, also die wohnen nicht in einem Zelt, sondern es ist wie so eine kleine Wohnung aus mehreren Planen und zwei Zelten zusammengebaut. In einem Teil ist alles in einem Wohnzimmer, Schlafzimmer. Es gibt eine Küche, jemand hat ihnen einen Kühlschrank gespendet. Es gibt einen Ventilator, den ihnen irgendeiner gespendet hat. In einem von diesen Zimmern wohnen die Hühner, irgendwie 8, 9, 10 Hühner. Und sie haben zum Glück Wasser und Strom, da sind sie froh drüber. Das geht auch nicht allen Menschen im Erdbebengebiet so. Und mittlerweile kriegt sie sogar in der nahen Kleinstadt ihr Insulin, was nach dem Beben äußerst problematisch war. Sie hat nämlich Diabetes. Aber weiter oben im Gebirge, wo wir dann ja auch noch hinkamen, da haben uns wirklich verzweifelte Menschen auf der Straße erzählt, dass sie hungern, dass sie kein Wasser hätten. Und in dem Dorf, wo wir dann praktisch im Epizentrum waren, haben wir tatsächlich auch noch keine einzige neue Mauer von Bauten, von neuen Häusern gesehen. Als ich da aus dem Auto gestiegen bin, war ich wirklich noch mal fassungslos. Da sah es aus, als sei das Beben gerade erst passiert. Das Dorf, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Amaskrian, ist nach wie vor ein Trümmerhaufen auf einem Hügel. Es kommt also sehr, sehr drauf an, wo die Menschen leben.
Als du damals vor Ort warst, wie war es für dich, diese Katastrophe so nah zu erleben?
Also mich haben die Menschen damals, wie auch jetzt wirklich heute noch, als wir jetzt wieder dahin zurückkamen, sehr berührt. Klar, in den ersten beiden Tagen dort habe ich nonstop berichtet. Da habe ich das selber noch gar nicht so reflektiert. Aber in dieses Dorf Tafgat sind wir erst am dritten oder vierten Tag gekommen und hatten zum ersten Mal dann mehr Zeit für unsere Dreharbeiten. Und als wir über diese Trümmer da gelaufen sind, wo teils noch Matratzen rausragten, ja, Schuhe, Bücher, Scherben von irgendwelchen Geschirr und wo es nach Verwesung gerochen hat, da wurde mir erst so richtig klar, dass da innerhalb von wirklich einem kurzen Moment, ne, 20 Sekunden, eine Minute, vielleicht 2, 3, das Leben dieser Dorfbewohner wirklich in sich zusammengefallen war und danach für die nichts mehr so war wie vorher. Das sagen sie auch, das haben wirklich alle auch immer in den Interviews gesagt, was das für eine Zäsur in ihrem Leben war. Und was mir auch aber in Erinnerung bleiben wird aus dem vergangenen Jahr, ist die riesige Hilfsbereitschaft der Landsleute, der Marokkanerinnen und Marokkaner, die über die staubigen, kaum passierbaren Straßen damals alles Mögliche da hochgebracht haben, mit Autos bis oben hin vollgeladen auf dem Dach, wahnsinnig viele Hilfsgüter zu Leuten, die nichts mehr hatten und jetzt aber halt immer noch mit wenig leben. Und die übrigens, das ist auch wirklich was sehr Auffälliges, die übrigens auch jetzt wieder wahnsinnig gastfreundlich zu uns waren. Zara hat für uns Frühstück gemacht, ja. Überall haben sie uns zum Tee eingeladen, uns gebeten, zum Essen zu bleiben. Die hätten das Wenige, was sie haben, immer auch noch mit uns geteilt.
Würdest du sagen, Marokko hat etwas daraus gelernt? Also das verheerende Erdbeben letztes Jahr hat ja die Menschen im Schlaf überrascht. Wären sie das nächste Mal besser vorbereitet?
Kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wann das nächste Erdbeben kommt. Zum Glück, da liegen dazwischen ja meistens Jahrzehnte. Aber die Bauarbeiter, die wir dort getroffen haben, haben uns zumindest gesagt, es gäbe jetzt eine Vorgabe vom Staat, dass erdbebensicher gebaut werden müsse. Teil der ganzen Misere im vergangenen Jahr beim Erdbeben war nämlich, dass die Häuser der Menschen im Hohen Atlasgebirge größtenteils einfach nur aus Lehmziegeln bestanden und deshalb dem Beben nicht standhalten konnten. Darauf erdbebensicher zu bauen, zielen übrigens auch viele Hilfsprogramme, auch etwa jetzt vom deutschen Ministerium für Entwicklung. Aber bis die Häuser dann alle mal stehen, kann es aus meiner Sicht noch viele Jahre dauern. Und auch die Menschen selbst übrigens haben uns erzählt, sie rechnen nicht damit, im nächsten Winter im Haus zu leben. Die rechnen damit, mindestens noch den kommenden Winter in Zelten zu verbringen.
Mit ihren Kindern. Nach Informationen des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF sind ja etwa 100.000 Kinder von dieser Katastrophe betroffen. Wie hast du die Kinder jetzt vor Ort wahrgenommen?
Ja, es ist ja immer ganz schwierig, in so Kinderköpfe hineinzuschauen und auch schwierig zu sagen, was so eine schlimme Erfahrung, so eine ja wirklich traumatische Erfahrung für sie langfristig bedeutet. Aber was wir so gesehen haben, einerseits suchen die sich einfach, so wie Kinder überall auf der Welt, ihre Plätze zum Fußballspielen und wirken dabei total fröhlich und ausgelassen. Und auch der 12-jährige Sohn von Zara, der war wirklich sehr offen auch mit uns, hat uns alles gezeigt, zum Beispiel auch seine zerstörte Schule, aber eben auch dann erzählt, und es ist ihm sichtlich schwer gefallen, dass einer seiner besten Freunde da gestorben ist im Erdbeben. Ein anderer noch in Marrakesch im Krankenhaus liegt und dass noch viel mehr Kinder in seinem Dorf gestorben seien. Wir haben uns mit ihm die Schule angeschaut. Jetzt gibt es zwar ein Provisorium, wo er hingehen kann und die Schulen sind auch Teil eines Wiederaufbauprogramms, aber nicht alle Kinder haben jetzt schon wieder Zugang zu Bildung. Also das hat natürlich alles auch für die Kinder große Konsequenzen.
Hast du irgendwo Zuversicht gespürt? Irgendwo von irgendwem?
Ja, absolut. Also einerseits bin ich beeindruckt von der Haltung, mit denen die Menschen leben. Und dann ist uns ein Mensch begegnet, der wirklich bei allem, was er auch erlebt hat, Zuversicht ausgestrahlt hat. In einem kleinen Café nahe einer berühmten und beim Erdbeben nahezu zerstörten Moschee in Tinmel, die Moschee ist aus dem 12. Jahrhundert, wirklich ein ganz bedeutendes Bauwerk in Marokko. Der Cafébesitzer war erst kurz vor dem Beben dahingezogen und erzählte uns dann auch unter Tränen, wie ihm beim Abschließen seines Cafés zweimal die Wucht des Bebens umgehauen hat. Er war dann zum Glück nur leicht verletzt hinterher. Und der hat aber seine Hoffnung ausgedrückt, dass die Menschen, die jetzt so eng zusammenstehen würden und sich gegenseitig auch so geholfen haben im Umgang mit ihrer schlimmen Situation, dass die es jetzt auch schaffen könnten, ihren Ort wieder für Touristen attraktiv zu machen, wenn die Moschee natürlich erstmal wieder steht. Da habe ich schon auch eine gewisse Zuversicht gespürt, ja.
Christina, vielen lieben Dank für deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Ich weiß, du bist jetzt auf dem Weg, auf dem Sprung schon nach Algerien und bis zum nächsten Mal.
Gerne, vielen Dank.
Gehen wir nach Libyen. Ich bin gespannt, ob es dort besser lief als in Marokko. Ich befürchte aber nein. In Libyen gab es vor einem Jahr heftige Überschwemmungen. Dämme brachen, Tausende starben. Ein ganzes Viertel wurde damals weggespült. Unser Korrespondent Ramin Sina aus dem Studio Kairo ist gerade in Libyen, in der Hafenstadt Darna, die das Unglück damals besonders traf. Und jetzt für euch noch ein Blick hinter die Kulissen. Ramin recherchiert nämlich so aktuell, dass wir leider nicht persönlich sprechen können. Während ich hier also im Studio in München sitze, ist er noch in Darna unterwegs und spricht mit den Menschen dort. Also habe ich ihm meine Fragen geschickt und seine Antworten hören wir jetzt. Ramin, was hast du heute an deinem Recherchetag erlebt?
Das Erste, was mir aufgefallen ist, als wir nach Dirna gefahren sind, dass die Gegend rundherum wirklich wunderschön ist. Dirna ist idyllisch gelegen zwischen Bergen und Mittelmeer, eine ganz kleine Hafenstadt. Wir kamen aus den Bergen und dann fährt man die Serpentinen runter und dann sieht man schon das türkisblaue Meer und dann taucht Dirna auf. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt sehr, sehr viele Kräne beim Reinfahren. In die Stadt hat sich dann dieser Eindruck auch bestätigt. Es wird brutal viel gebaut, wieder aufgebaut. Es gibt neue Straßen, neue Brücken, neue Schulen, neue Sportplätze, neue Moscheen. Also es tut sich wirklich richtig was. Man sieht Bauarbeiter an jeder Straßenecke. Und das wird von der Bevölkerung auch honoriert, so habe ich es wahrgenommen. Es gibt einen 500 Millionen Dollar schweren Wiederaufbaufonds, der recht schnell auch eingesetzt wurde. Den braucht es aber auch, denn es war wirklich eine riesige Katastrophe. Es gibt kaum eine Person in Dirna, die nicht einen Vater, eine Mutter, Schwester, Bruder oder einen sehr, sehr guten Freund verloren hat. Wir haben eine Frau getroffen, die für eine NGO arbeitet, diese NGO ins Leben gerufen hat vergangenes Jahr, die bis heute Überlebenden hilft mit Matratzen, Kochtöpfen, Decken, Klamotten, was auch immer es braucht. Sie hat gesagt, sie sei früher so, so gerne ans Meer gegangen, wie so viele in Dirna, aber das könne sie nicht mehr. Sie sei kein Mal mehr Richtung Promenade gelaufen, weil wenn immer sie aufs Meer rausblicken würde, dann würden vor ihrem geistigen Auge die Leichen der Opfer auftauchen. Wir haben mit einem Fotografen gesprochen, Mohammed, der meinte, er habe noch die Porträtfotos bei sich rumliegen, die von kleinen Kindern gemacht worden seien, kurz vor der Flutkatastrophe, aber die habe keiner mehr abgeholt, weil die Kinder gestorben seien, weil die Eltern gestorben seien.
Ramin, skizziere mir doch nochmal die ganze Naturkatastrophe.
Es gab heftige Regenfälle genau vor einem Jahr in der Region rund um Dirna. Das ist jetzt nicht völlig unüblich, dass es in den Bergen hier regnet, aber diese Regenfälle waren kräftiger als sonst. Es gab allerdings Wetterwarnungen schon Tage zuvor. Diese wurden von offizieller Seite nicht so ernst genommen und deshalb gibt es bis heute viele Menschen, viele Kritiker, die sind überzeugt, die hohe Todeszahl, die ist menschengemacht. Man hätte von offizieller Seite früher die Einwohner warnen müssen, man hätte tausende Leben retten können. In der Nacht vom 10. auf den 11. September waren die stärksten Regenfälle und dann verwandelte sich in den Bergen, die direkt an Dirna grenzen, ein kleiner, beschaulicher Fluss, der Wadi Dirna Fluss, in wenigen Minuten zu einer richtigen Flut und Dämme, die marode waren, die alt waren, die brachen und dann gab es wie eine tödliche Riesenmonsterwelle, die sich den Weg schlängelte runter aus den Bergen mit unheimlicher Kraft Richtung Stadt und die teilte dann wirklich Dirna in zwei, mitten durch die Stadt durch und ganze Stadtviertel wurden in wenigen Minuten ins Meer gespült. Die offiziellen Zahlen, was die Toten angeht, das bewegt sich zwischen 4.000 und 5.000 und weitere 8.000 vermisst, also all jene, deren Leichen bis heute nie gefunden wurden. Es gibt einige Einwohner in Dirna, die sagen, diese offiziellen Zahlen sind viel zu niedrig angesetzt. Es müssten nach ihren eigenen Rechnungen, wie viele Menschen, das sind ja meist auch sehr, sehr große Familien in Libyen, die zusammenwohnen in einem Haus, mehr als 20.000 sein, die getötet worden sein könnten. Und die offizielle Seite, die versuche, die Todeszahlen etwas niedriger zu halten, weil sonst der Aufschrei vielleicht noch größer sei.
Laut dem Bürgermeister von Dana wurden wegen der angespannten politischen Lage seit 2008 keine Instandhaltungsmaßnahmen an zwei Staudämmen durchgeführt. Wie viel Zerstörung hätte eigentlich verhindert werden können?
Das ist der ganz große Vorwurf, der im Raum steht, bis heute Richtung offizieller Seite, dass diese Katastrophe hätte verhindert werden können, dass die Menschen zum einen früher hätten gewarnt werden müssen und zum anderen die Dämme so marode und alt waren und das auch bekannt war, dass sie früher hätten repariert werden müssen. Da hat es ganz sicher nicht geholfen, dass Libyen seit 2011 politisch in einer Dauerkrise steckt, dass es geteilt ist, dieses Land, in Ost, in West, dass es 2014, 2019, 2021 Kriege gab im Land und dass dann neue Dammprojekte keine Priorität genossen haben. Viele Menschen hier aus der Region, die sagen hinter vorgezogener Hand, womöglich wurde auch mit Absicht jahrzehntelang nicht richtig in Dirna investiert. Die Stadt hat den Ruf, dass es viele Menschen gibt mit aufständischem Gedankengut und so habe Langzeitherrscher Gaddafi vor 2011 schon mit Absicht wenig in diese Stadt investiert. Auch der aktuelle starke Mann im Osten Libyens, General Haftar, Der brüstet sich immer damit, dass er harsch gegen islamistische Gruppierungen vorgeht, und Dirna hat den Ruf, dass sich zahlreiche islamistische Gruppierungen in den Bergen rund um Dirna eingenistet hätten. Deshalb auch da die Vermutung, womöglich wurde mit Absicht nicht restauriert, nicht renoviert, Dämme nicht repariert in den vergangenen Jahren. Das sind Mutmaßungen, das sind Vorwürfe, die Menschen sich nur trauen, hinter vorgezogener Hand zu äußern. Es wurden in den vergangenen Wochen auch Schuldige für die Flutkatastrophe, offizielle Schuldige, verurteilt, so hieß es, aber viele Menschen sind bis heute überzeugt, diejenigen, die wirklich Verantwortung hätten übernehmen müssen für das, was im vergangenen Jahr hier passiert ist, die wurden bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen.
Ramin Sina, falls du uns nachher hörst, danke nach Libyen. Menschen sind ja sehr selektiv in der Wahrnehmung von Katastrophen und Krisen. Wisst ihr eigentlich, dass fast immer nur eine Krise Schlagzeile macht? Das Leiden in der Ukraine wird durch den verheerenden Terrorangriff der Hamas verdrängt. Das große Leid in Gaza dominiert die Trauer in Israel. Gaza wird vergessen durch innenpolitische Erdbeben in Deutschland. Wer kann eigentlich die öffentliche Aufmerksamkeit durch Nachrichten am besten steuern? Ihr seht, ich habe ganz schön viele Fragen, und die stelle ich jetzt Dr. Henning Beck. Er ist Neurowissenschaftler und wird uns die Psychologie hinter den Schlagzeilen erklären. Hallo, Herr Beck.
Hallo, freut mich sehr.
Wie viel Krise können wir eigentlich verkraften?
Wir können eigentlich nur eine Krise gleichzeitig verarbeiten. Und es ist eher so, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit wie mit so einem Scheinwerfer von einer Krise zur nächsten springen. Das liegt auch daran, dass wir emotional gar nicht in der Lage sind, unser Gefühlsleben so aufzuteilen. Also 80% für die eine Katastrophe, 20% für die andere oder so. Sondern wir sind immer voll dabei oder eben nicht. Und das Kriterium dafür ist auch, ob mich diese Krise auch persönlich betroffen macht, beziehungsweise ob ich das persönlich nachvollziehen kann. Also wenn jetzt irgendwie ein Terroranschlag in Deutschland ist, bei einem Bahnhof, den ich jetzt so bei mir in der Nähe auch habe, dann nimmt mich das natürlich viel mehr mit, als wenn ich irgendeine Katastrophe in einem fernen Land sehe. Also es ist immer so eine Unmittelbarkeit, die uns dann auch besonders betroffen macht.
Jetzt haben wir seit gefühlt 2008 eigentlich permanent Krisen. So eine Krise löst die nächste ab. Wie viel Krise schaffen wir wirklich zu ertragen? Weil ich habe schon das Gefühl, dass die Menschen einfach müde sind von schlechten Nachrichten. Sie können nicht mehr, und dadurch auch eine News-Verdrossenheit eingetreten ist.
Ich finde, zwei Dinge sind da besonders interessant. Wenn man die letzten, sagen wir mal, 25, 30 Jahre anschaut, dann kommen erstmal alle Krisen aus dem Nichts. Der 11. September kam aus dem Nichts, die Finanzkrise kam aus dem Nichts, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise, die Ukraine-Krise. Ständig werden wir überrascht. Auch die nächste Krise wird mehr oder weniger überraschend kommen. Ja, die nächste Meldung, die es in die Nachrichten schafft, wird immer einen Überraschungsmoment haben. Und wir stehen da und sagen dann, wie konnte das nur passieren? Und da müssen wir ein bisschen weg von kommen. Wir müssen tatsächlich auch ein bisschen proaktiv uns überlegen, was könnte passieren, anstatt immer nur passiv von jeder Krise überrascht zu werden. Denn tatsächlich, manche Sachen kündigen sich auch vorher an, wenn man vorher darauf achten würde.
Das ist aber natürlich ein politischer Beweggrund, ne? Es ist ja ein Auftrag an die Politik, da vorhersehend zu agieren.
Ja, auch an die Medien. Also viele Sachen sind die ganze Zeit gesagt worden. Also dass eine Pandemie kommt, das ist so alt wie die Menschheit. Also das habe ich noch im Studium gelernt. Ja, also dass eine Pandemie kommt, das wird definitiv der Fall sein. Es wird auch die nächste Pandemie kommen.
Interessiert halt niemanden, wenn wir darüber 2016 berichtet hätten.
Weil es keine konkrete Meldung ist. Interessanterweise hat die Bundesregierung nicht dieses Katastrophenszenario Pandemie kurz vor der Pandemie durchgespielt, sondern das Katastrophenszenario Blackout durch einen Hackerangriff. Auch das ist ein Szenario, was nicht unwahrscheinlich ist. Und wenn dieser Angriff kommt und auf einmal sind wir tagelang ohne Strom und der Verkehr kollabiert, weil die Ampeln nicht mehr gehen, dann sitzen wir wieder da und sagen, huch, wie konnte das passieren? Aber sehr viele Sachen sind eigentlich schon angelegt. Man müsste dann so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem widmen.
Wann vergessen wir und was?
Auch das ist interessant, wenn man in die Geschichte schaut. Die Seuchenpsychologie in der Geschichte zeigt, dass Seuchen oder ja solche Pandemien sehr schnell vergessen werden. Da findet sich in den Aufzeichnungen vergleichsweise wenig. Das kennt auch jeder von sich selber. Wenn man ein Bein gebrochen hat, gibt es nichts Wichtigeres als dieses gebrochene Bein. Aber im normalen Leben, da freust du dich ja nicht, dass du alle Gliedmaßen bewegen kannst. Da ist es völlig selbstverständlich. Du vergisst auch sehr schnell, wie schlimm das war, als du dein Bein gebrochen hast. Und so gilt das auch für eine Pandemie beispielsweise. Die Pandemie ist vergessen. Also die Menschen, jetzt schleppen sie sich genauso naseschniefend wieder zur Arbeit und alles ist wieder wie vorher. Also ich bin ja froh, wenn die Leute gelernt haben, sich die Hände zu waschen, weil das Allermeiste vergisst man aus dieser Zeit. Andere Sachen brennen sich ins Gehirn, ins Gedächtnis ein. Und das sind vor allem Ereignisse, die so einen externen Kontrollverlust haben. Also ich weiß, meine Uroma hat mir immer von den größten Krisen ihres Lebens erzählt. Die war geboren 1904, ist knapp 100 geworden. Und das Schlimmste, was sie erlebt hat, war die Hyperinflation in der Weimarer Republik. Der ultimative Kontrollverlust. Etwas, was sich ins Bewusstsein der deutschen Mentalität eingefressen hat. Und das ist bei solchen externen Situationen, wo wir komplett die Kontrolle verlieren, das ist etwas, was uns auch nachhaltig ängstigt. Und dann bereiten wir uns auch unser Leben lang darauf vor. Und deswegen sparen die Deutschen so viel wie kein anderer.
Sagen Sie, können Sie uns so am Ende noch etwas Positives mitgeben? Können Krisen unserem Hirn vielleicht auch irgendetwas Gutes hinterlassen?
Tatsächlich ist das der Fall. Also die größten Krisen der Menschheit haben häufig auch zu den größten Einfällen geführt. Und man kann über die Menschheit viel Schlechtes sagen. Und die Menschheit hat sich jahrtausendlang auch sehr bekloppt verhalten und viel Mist gebaut. Aber was man über Menschen sagen kann, ist, dass sie in Momenten, wo es drauf ankommt, zu genialen Erfindungen in der Lage ist. Also wir haben es geschafft, innerhalb von anderthalb Jahren einen Impfstoff gegen ein neuartiges Virus zu entwickeln. Oder stellen Sie sich vor 25 Jahren wäre die Corona-Pandemie gewesen. Wir hätten keinen Videocall gehabt, wir hätten keine Serien streamen können, keine Mediatheken, wir hätten uns kein Essen bestellen können, wir hätten keine E-Mails richtig versenden können, wir hätten nichts gehabt. Es wäre die Katastrophe gewesen. Und im Laufe der Zeit hat es die Menschheit geschafft, Techniken, Ideen zu entwickeln, wie wir mit allem klarkommen, was auf uns hereinprasseln kann.
Mir gefällt diese Idee, dass die Krise Fortschritt bringt. Das werde ich jetzt nächstes Mal denken und mir immer wieder vorsagen. Wenn ich denke, die Welt geht unter, dann sage ich, nein, 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 nein. Danach gibt es Fortschritt. Vielen Dank, Henning Beck.
Sehr gerne.
Und nun zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Hörtipp für euch. Meine Kollegen und Kolleginnen vom Podcast BR24, Thema des Tages, gehen jeden Tag einem Thema nach, das gerade die Nachrichten beherrscht. Hier erfahrt ihr täglich, was dahinter steckt. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek natürlich. Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast mit dem Thema große Katastrophen und ihre Folgen, das Beben in Marokko und Überschwemmungen in Libyen. Aufgezeichnet am 5. September 2024. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster und Judith Schacht. Produziert hat Anja Beustering. Bis zum nächsten Mal.